Wir haben die schwerste Krise seit Bestehen der Bundesrepublik in Deutschland. Die Wirtschaft befindet sich im Sturzflug. Die IHK sagt das, alle sagen das. Clemens Fuß vom IFO-Institut sagt, wir sind schon seit Jahren stagnieren, wir uns drohen italienische Verhältnisse. 25 Jahre Stagnation.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Ja, mein heutiger Gast dürften die meisten von euch kennen. Er ist renommierter Ökonom aus Deutschland, hat jetzt auch ein neues Buch geschrieben, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Er ist Bestsellerautor. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Stelter.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, Herr Stelter, Sie haben ja ein neues Buch geschrieben, ist gestern am 20. April rausgekommen. Man sieht es hinter Ihnen. Absturz, so retten wir Deutschland. Hier ganz kurz an die Zuschauer, das Buch werden wir verlosen. Und zwar an alle Abonnenten und an die Leute, die unten kommentieren, die das Buch gewinnen wollen würden. Und natürlich ein Like da lassen, dann seid ihr direkt in der Verlosung mit dabei. Und Herr Stelter, bevor wir jetzt auf die deutsche Wirtschaft zu sprechen kommen und Ihre Lösung, möchte ich aber gerne mal noch wissen, wie kann es denn eigentlich sein, dass wir immer noch die Iran-Krise haben mit blockierter Straße von Hormuz und auch wirklich verwirrende Posts von Donald Trump und jetzt aber auf der anderen Seite einen Allzeithoch beim S&P 500, der hat jetzt im April rund 8% gemacht. Wie passen diese zwei Sachen überhaupt zusammen und könnte es sein, dass der Aktienmarkt hier vielleicht voll am falschen Fuß erwischt wird?
Ich bin ja kein Hellseher. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, wo die Aktien hingehen würden. Ich würde auch, wissen Sie, in der Panik rate ich immer davon ab, zu verkaufen. Würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt unbedingt raten zum Kaufen? Wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, der Punkt ist einfach der, die Investoren wissen, dass historisch gesehen solche Krisen keine Rolle spielen. Wissen Sie, historisch gesehen ist es immer ein paar Jahre später, war es alles wieder aufgeholt im Zweifelsfall. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich meine, wenn Sie russische Aktien hatten 1914, das war blöd. Wenn Sie österreichische Aktien hatten 1914, auch blöd. Wenn Sie deutsche Staatsanleihen gekauft haben 1914 oder im Krieg oder noch kurz nach dem Krieg, das war auch nicht richtig smart. Natürlich gibt es solche brutalen Events, aber die Kapitalmärkte gehen zurzeit eben davon aus, dass es irgendeine Art des Arrangements geben wird, einen neuen Taco, es geht ja auch die Frage, macht der Iran mit, was weiß ich, gibt es da einen faulen Kompromiss wegen der Midterms und dann entspannt sich das alles wieder. Das ist das, was gerade gespielt wird. Und da geht man vielleicht sogar davon aus, als Perspektive dann, weil die Wirtschaft sogar ein bisschen unter Druck kommt, dass wir Rezession bekommen, dass die Geldpolitik lockerer wird, dass wir finanzielle Repression bekommen, was sowieso im Raum steht, damit die Staaten sich entschulden können. Und dann kann man schon so einen Case aufbauen, dass man quasi sagt, man macht Aktien. Aber wie gesagt, ich persönlich wäre jetzt zurückhaltend einzusteigen, aber nochmal, ich bin jetzt nicht mehr jemand, der Experte sagt, so wird es in Zukunft sein. Das Risiko ist natürlich da, dass die Kapitalmärkte sich irren. So. Mhm. Also es gibt das Eventrisiko. Also damals, als Corona anfing, habe ich mir gedacht gehabt, habe ich da was gemacht, habe ich damals völlig out of the money Puts gekauft, weil ich gesagt habe, das ist vielleicht ein Non-Event, aber wenn es ein Event ist, dann haut es erstmal richtig rein. Was war? Klammer auf, was, selbst da war es natürlich vernünftiger, nichts in der Panik zu verkaufen, dann hätte man nämlich auch, was ging ja dann mit der Geldpolitik wieder angekuppelt nach oben. Also ich glaube, wenn es jetzt nicht so ein Extremszenario wird, glaube ich, ist man richtiger bedient zu sagen, was wird auf Dauer hochgehen. Wenn jetzt was passieren wird, richtig, wenn die Finanzmärkte unter Druck kommen, wissen wir, die Notenbanken werden wieder reagieren wie immer. Da gibt es einige, die sagen, Notenbanken können nicht mehr so reagieren, weil sie Inflationsbekämpfung höher stellen müssen, etc. etc. Ich würde sagen, die Notenbanken, die kümmern sich nicht mehr so sehr, ich glaube, das ist, glaube ich, sogar in der Tat, die kümmern sich nicht mehr so um die Finanzmärkte, aber sie kümmern sich zunehmend um die Finanzierung der Staaten. Und Sie wissen, es ist meine USA, mein Donald Trump macht das besonders plump, wo er sagt im Prinzip, die Fed muss die Zinsen untertreiben. Klar, warum will er das? Damit die Staatsfinanzen erleichtert werden, weil höhere Zinsen schlagen unmittelbar durch im Staatshaushalt, weil die Amerikaner überwiegend kurzfristig sich finanzieren. Das heißt, höhere Zinsen haben sofort eine Auswirkung auf den Staatshaushalt. Das gilt aber auch in Europa. Blicken Sie nach Frankreich, blicken Sie in andere hochverschuldete Staaten, die brauchen tiefe Zinsen. Das heißt, wir treten sowieso ein in eine Zeit, in der die Notenbanken dominierend sind, nicht dominiert, sondern dominiert sind von den Finanzministerien faktisch. Und dann ist die Frage natürlich aufzuwerfen, was heißt das für Anleger? Und dann sind sie sofort bei so Szenarien, wo sie sagen, so Real-Assets sollten eigentlich gut laufen. Dann sind wir wahrscheinlich wieder bei Gold. Wir sehen aber auch wahrscheinlich dann, dass natürlich Unternehmensbeteiligungen besser sind als Anleihen und anderes. Also wie gesagt, so ordne ich das ein, aber ich will nicht ausschließen, dass es morgen einen Einbruch gibt, weil ich, wie gesagt, ich bin kein Hellseher und ich glaube eher an strukturelle, strategische Asset-Allokation und nicht ans Trading.
Wieso redet eigentlich niemand über das Angebot der Münchner Hypothekenbank, die dieses Jahr wieder 4% Dividenden zahlt? Also deutlich mehr als aktuelles Festgeld. Ja, die Münchner Hypothekenbank ist ja gemessen an der Bilanzsumme derzeit die größte Genossenschaftsbank Deutschlands und steht unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Und noch nie ist eine Genossenschaftsbank in Deutschland pleite gegangen. Dein Geld ist da also sicher angelegt. Du kannst dann ganz bequem von zu Hause aus Genossenschaftsanteile zeichnen, schon ab 70 Euro bis zu 70.000 Euro. Und wenn du Anteile kaufst, wirst du Miteigentümer der Bank und hast deinen jährlichen Anspruch auf die Dividende. Und die war in den letzten Jahren ganz schön ordentlich. Und gerade jetzt, in Zeiten, wo der Aktienmarkt unsicher ist und Festgeld kaum die Inflation schlägt, ist das ein wirklich sehr attraktives Angebot. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, schau mal gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's schon weiter mit dem Interview. Die Frage wäre ja eigentlich auch, welches Ereignis könnte jetzt so ein Einbruch überhaupt dann hervorbringen? Also vielleicht Bodenoffensive, aber man hat ja jetzt schon so viele Sachen gesehen. Also allein der Tweet, den er vor ein paar Wochen abgelassen hat, der Herr Trump, der ja wirklich ein bisschen verstörend war sogar, dass er eine ganze Nation auslöschen möchte. Nicht mal das hat ja die Märkte wirklich richtig runtergedrückt, weil man halt immer sagt, okay, Taco, vielleicht wird es am Ende nicht so schlimm wie erwartet.
Ja genau, die andere Frage ist, man soll ihn ja nicht wörtlich nehmen. Ich glaube, man macht den Fehler, wenn man ihn wörtlich nimmt. Aber es gibt hier schon strukturelle Themen. Ich meine, Iran ist einzuordnen sicherlich in den großen Grundkonflikt USA versus China. Jetzt kann man sagen, ich meine, ich weiß es auch nicht, aber es gibt ja diese Indikation dafür, dass eigentlich Israel quasi die Amerikaner so reingeholt hat in den Krieg. Und mit überoptimistischen Annahmen, wo die Berater von Trump auch gemeint haben, die Annahmen können nicht stimmen, er hat es trotzdem gemacht, sich reinziehen lassen, ist jetzt ein bisschen da gefangen. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht, möchte ich sagen, ist natürlich schon so ein Grundkonflikt USA versus China. China bereitet sich seit Jahren auf diesen Konflikt vor. Also wenn wir zum Beispiel über Energiepolitik sprechen, dann wird dann in Deutschland gesagt, ja, schau nach China, die machen jetzt die Energiewende. Die machen keine Energiewende. Was die machen ist, die bauen massiv einfach Elektrifizierung aus, was gut ist. Hätten wir auch mal machen sollen. Machen das aber mit jeder Art von Elektrizität, die sie, also Elektrizitätserzeugung, die sie haben können. Kohle, Kernenergie, Wind, Solar und so weiter, alles bauen die auf, addieren alles, weil sie dann natürlich sicherstellen wollen, dass sie sich quasi unabhängiger machen von Importen von Öl, weil da immer die Achillesferse ist, dass das Risiko besteht, dass die Amerikaner eine Blockade machen und dass China treffen könnte. Das ist sozusagen das Spiel, was die Chinesen spielen. Jetzt hat Trump so ein bisschen mit Venezuela einen wichtigen Öllieferanten der Chinesen rausgenommen. Jetzt hätte er theoretisch, wenn er erfolgreich gewesen wäre, im Iran einen zweiten wichtigen rausgenommen, hätte gleichzeitig, glaube ich, schon einen Beitrag leisten können, die Region zu befrieden. Und damit wäre der Mittlere Osten nicht mehr so ein wichtiger Arbeitsplatz gewesen für die USA. Gleichzeitig hätte er damit auch den Mittleren Osten von China wieder ein bisschen losgelöster bekommen, weil die jetzt sich ja sehr etabliert haben, dort die Chinesen. Also wenn Leute sozusagen das rationalisieren wollen, das Verhalten, dann kommt diese Art der Diskussion, finde ich ziemlich spannend. Wie gesagt, ich kann es nicht betrachten, nur ich würde bei Trump immer sagen, dass er da irgendwelche Tweets raushaut und dass er da sich, was weiß ich, als Messias da gibt. Also, da brauchen wir darüber zu diskutieren, völliger Schwachsinn. Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen seiner Art zu sprechen, den Tweets und sonst wie, und unter Umständen schon grundlegenden Themen. Das heißt aber, um Ihre Frage zu beantworten, was schiefgehen kann, natürlich in der Tat schiefgehen kann, ist, wenn jetzt der eine Bodenoffensive bekommt, wenn der Krieg wirklich andauert, wenn die Straße von Hormuz noch länger zu ist, dann haben wir natürlich das Problem, dass dann eben auch andere Sachen ausfallen, wie Helium und anderes. Das betrifft dann Chips und so weiter und so fort. Das kann schon auf die Weltwirtschaft enorm ausstrahlen. Und das trifft natürlich Deutschland und Europa überproportional, weil wir in Deutschland und Europa eben aufgrund unserer Energiepolitik, wir haben was anderes gerade als die Chinesen, wir haben ja nicht addiert, wir haben ja ersetzt, aufgrund unserer Energiepolitik uns sehr viel abhängiger gemacht haben von Importen. Ja, es wird immer so schön gesagt, Energiewende würde uns unabhängig machen. Das stimmt natürlich nicht. Ja, wir haben Atomkraft durch Erneuerbare ersetzt. Erneuerbare haben den großen Nachteil, dass sie unzuverlässig sind. Das heißt, du brauchst ein Backup, da kannst du Kohlekraftwerke machen, willst du nicht, dann kannst du Gaskraftwerke machen, dann musst du Gas aber irgendwo importieren, wenn du es nicht selber fördern möchtest. Und das Ganze schlägt sich dann hohen Energiekosten nieder. Und das führt dann natürlich entsprechend zu einer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Europa mit allen Folgewirkungen, auch geopolitischen Folgewirkungen. Weil wer wirtschaftlich schlecht ist oder schwach ist, kann sich Verteidigung nicht leisten. Und wer Verteidigung sich nicht leisten kann, ist auch politisch nicht relevant in einem neuen Spiel der Welt.
Ja, auf Deutschland kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich würde noch gerne so ein bisschen wissen, was die Ausmaßen des aktuellen Iran-Konflikts eigentlich noch für Europa, für die Welt bedeuten. Ich habe nämlich gehört, dass es dann, selbst wenn der Krieg oder jetzt die Blockade gelöst werden sollte, könnte es bis zu einem Jahr dauern, bis wir wieder zur neuen Normalität kommen oder zurück zur Normalität kommen. Also hat diese Krise tatsächlich schon so einen Impact, dass wir auf jeden Fall richtige Folgeschäden dadurch sehen?
Also das ist, ich habe da auch nur dieselbe Information wie Sie auch. Ich lese solche Studien auch. Es klingt für mich plausibel, dass es eine Weile dauert. Gut, wir wissen es bei Gas zum Beispiel. Die Kataris sagen, es wird bis zu 5 Jahre dauern, wieder die ursprüngliche Kapazität zu erreichen für Exporte von Flüssiggas. Das muss ich irgendwo niederschlagen. Langfristig würde ich sagen, würde es eher dazu führen, dass Öl und Gas billiger werden, weil zum einen natürlich in der Tat Substitution stattfindet auf der Nachfrageseite und auf der anderen Seite natürlich jetzt auch Angebot ans Netz kommt oder wieder sich lohnt auszubauen. Das heißt, strukturell wird es ein höheres Angebot geben. Wir wissen aus der Vergangenheit, immer wenn der Ölpreis einen Spike gemacht hat, kam danach eine Phase mit deutlich tieferen Ölpreisen, einfach deshalb, weil dann die Märkte darauf reagiert haben und entsprechend die Produktion ausgeweitet wurde. Das würde ich auch jetzt nicht ausschließen. Die anderen Rohstoffe sind natürlich relevant und vor allem Dünger ist natürlich relevant. Also wenn Sie jetzt sozusagen so richtig dummy sein wollen, dann könnte sich sagen, okay, ohne Gas kein Dünger. Ohne Dünger haben wir natürlich ein Problem, dass wir dann nicht entsprechend die Ernährung sicherstellen können. Und wenn Sie dann zurückdenken an den arabischen Frühling, warum gab es den arabischen Frühling? Eben aufgrund der Tatsache, dass Nahrungsmittelpreise hoch waren. Das heißt, das ist natürlich etwas, was sozialen Sprengstoff perspektivisch bedeutet. Das heißt, es ist nicht Hungerskrisen unbedingt, also rund sowieso nicht, aber in einigen Regionen wird es schon Thema sein. Und vor dem Hintergrund, das sind schon Dinge, die Auswirkungen haben können. Da kann man sagen, okay, die Börse steigt trotzdem. Ja gut, die Börse hat keine Moral, wird immer schön gesagt. Ich würde halt sagen, okay, die Börse steigt, weil sie halt darauf setzt, dass es am Ende noch gut gehen wird. Nur, desto länger das jetzt dauert. Und wenn es dann wirklich eine Bodenoffensive geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann eine Anpassung kommt. Also das ist, wir sind in turbulenten und gefährlichen Zeiten, würde ich mal sagen.
Mhm. Aber wir haben jetzt hier in Deutschland gemerkt wieder, wie abhängig wir eigentlich sind. Wir können ja jetzt auch mit unseren Spritpreisen, was ja jetzt die Regierung davor hat, ist ja nicht wirklich eine Entlastung. Hier jetzt mal gefragt, wegen der ganzen Energiewende, die wir hier vorantreiben, hätten wir diese Abhängigkeit weniger, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Energiewende schon voll vollzogen hätten und voll von Erneuerbaren leben könnten, oder ist das eigentlich nur Augenwischerei?
Also das ist eine Illusion, weil wir können 100% Deutschland nicht mit Erneuerbaren versorgen. Da gibt es zwar dann irgendwelche Studien, die sagen dann, ja, da gibt es irgendwelche Speicher, die haben wir noch nicht, dann gibt es irgendwie das noch so weiter, oder gibt es europäisches Netz etc. etc. haben wir alles nicht. Also die Schweden, die Norweger sagen ja schon, sie wollen sich eher unabhängig machen von Deutschland, weil wir die Strompreise hochtreiben. Frankreich liefert jetzt noch sehr viel Atomstrom, davon profitieren wir, wobei die Franzosen profitieren auch, wenn bei uns Strom verschenkt wird, zum Beispiel. Ich meine, ich bin jetzt gerade, es scheint gerade die Sonne hier, wo ich jetzt gerade bin, in Berlin. Nehmen wir mal an, es scheint in ganz Deutschland heute die Sonne. Dann werden wir heute Mittag wahrscheinlich eine riesige Überproduktion haben von Strom, wissen nicht wohin. Den verschenken wir dann ins Ausland oder wir zahlen sogar anderen Leuten dafür, dass wir das abnehmen. Und wenn dann bei uns dunkel ist und der Wind nicht bläst, dann importieren wir wieder Strom vom Ausland. So. Das heißt, das ist jetzt das System, das hat der Frau Reiche dargelegt, da hat sie auch recht, das System ist gesamthaft teuer, weil wir eben quasi immer Parallelstrukturen noch brauchen. Wir brauchen für Zeiten, wo es dunkel ist, damit nicht bläst, brauchen wir keine Parallelstruktur. Wenn wir quasi 100% Erneuerbare haben, werden wir nie haben, dann haben wir halt immer mehr Phasen, die überbrücken müssen. Und das ist, wie kann man die überbrücken? Sie können sie überbrücken, indem sie Kohlekraftwerke laufen lassen. Die sind, da bin ich jetzt nicht der technische Fachmann, aber meines Erachtens nicht so schnell hoch runter regelbar. Sie können es mit Atomkraftwerken machen, die sind regelbar, die Franzosen machen es uns vor, aber auch nicht wahrscheinlich ganz so schnell wie die Gaskraftwerke. Also machen wir Gaskraftwerke, weil man da am einfachsten außen einschalten kann. Das ist so die Logik. Damit sind sie ja per Definition nicht unabhängig. Wir wären heute unabhängig, wenn wir die Energiewende gemacht hätten, aber nicht Energiewende ersetzt Atomkraft, sondern Energiewende ersetzt Kohlekraft. Dann hätten wir heute einen ganz anderen Mix, weil es gibt alle Studien, die sagen, so ein Mix zwischen 60% Atomkraft, 40% Erneuerbare, das kann funktionieren. Da kann es einen Ausgleich geben. Das wäre die richtigere Strategie gewesen. Also wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen, haben den CO2-Ausstoß nicht gesenkt, sondern haben ihn eigentlich sogar erhöht und haben faktisch ein System gebaut, was letztlich uns dauerhaft abhängig macht. Und darum fand ich die Demonstration an dem Wochenende, wo sie gesagt haben, oh, wir demonstrieren für erneuerbare Energien und gegen Verreiche, gegen Klima und so weiter. Das war eine reine Lobbyveranstaltung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jetzt will der Umweltminister 2000 Windräder noch fördern im Süden Deutschlands, wo der Wind wenig bläst. So, das heißt, sie stellen Windräder auf, wo der Wind wenig bläst. Das kann man natürlich sagen, naja, wenn der Wind nur halb so viel bläst wie im Norden, hat er nur halb so viel Erzeugung. Stimmt aber nicht. Es gibt da so eine physikalische Regel. Wenn sie die Hälfte des Stroms haben, haben sie nur ein Achtel der Hälfte des Windes haben sie nur ein Achtel der Stromerzeugung, weil das irgendwie proportional regelt. Das heißt, im Klartext, wir kriegen da unten Windräder, die überwiegend stehen, die werden aber dafür bezahlt. Das heißt, da wird der Strom teuer und wenn die nicht sich drehen, dann muss man irgendwo Backup haben. Dann brauchen sie eben das berühmte Gaskraftwerk oder das Kohlekraftwerk oder irgendetwas. Und das ist eben das Problem, was wir haben, weshalb unsere Energiewende letztlich die Abhängigkeit von Fossilen erhöht hat und nicht gesenkt hat. Schauen Sie nach Frankreich. Frankreich hat deutlich tiefere Stromkosten, Frankreich hat deutlich tiefere CO2-Emissionen. Ich glaube, wenn Frankreich sich von uns loslösen würde, hätten die noch günstigere Stromkosten. Und das Risiko sehe ich halt aus zwei Gründen. Zum einen, weil Frankreich massiv ja Datencenter anlockt, KI, die dorthin gehen. Frankreich lockt noch anderes an, denken Sie ArcelorMittal, die haben das Subventionsangebot in Deutschland ausgeschlagen für grünen Stahl, die gehen nach Dünkirchen, machen dort grünen Stahl mit Atomkraft. Sobald Frankreich quasi einen eigenen Strombedarf hochtreibt, werden sie weniger exportieren. Das erste. Das zweite ist, einige Politiker haben ja schon gesagt, dem Motto, wir wollen diesen europäischen Energiemarkt nicht. Wir wollen eigentlich losmachen von Deutschland, weil es natürlich ein strategischer Wettbewerbsvorteil ist, deutlich tiefere Strompreise zu haben. Also wir sehen da einige Themen, die gerade für Deutschland sehr unangenehm sind. Und darum ist es so bedauerlich, dass wir darüber keine emotionsfreie, sachliche Diskussion führen können, sondern so eine völlig ideologisierte, emotionalisierte Diskussion haben.
Weil sie jetzt vorher das noch mit dem Überbrücken gemeint hat bei Erneuerbaren, wäre es nicht da eine Idee, die Batterietechnik und halt mehr Batterien auszubauen, um da eben vorübergehend den Strom zu speichern, oder geht das auch nicht?
Natürlich, man sollte, das kann man ja machen, wird auch passieren, aber Sie haben gerade das Richtige gesagt, vorübergehend. Ja, Batterien sind geeignet für ein paar Stunden. Ja, Sie können, wenn Sie ein Einfamilienhaus haben, können Sie Batterie haben, können Sie nachts dann sich noch mit versorgen. Das die Batterien, eine Batterie, um ganz Deutschland die ganze Nacht zu versorgen, die Zahl ist gerade griffbereit, aber ich versuche die Zahl direkt eingehen, kostet Milliarden. Das heißt, das ist völlig illusorisch. Das gleiche gilt so für Pumpspeicherkraftwerke. Wo wollen Sie noch Pumpspeichersee in Deutschland bauen? Also von dem Hintergrund, wir haben da relativ begrenzte Ressourcen, weshalb immer von Wasserstoff gesprochen wird. Nur Wasserstoff wird einfach erstmal unglaublich teuer. Und vor allem, wenn Sie den Wasserstoff dann mit erneuerbaren Energien in Deutschland herstellen wollen, dann würden wir jetzt gerade, wo die Sonne scheint, Wasserstoff herstellen. Aber dann würde dieser Wasserstoff-Elektrolyseur, ein teures Gerät, würde halt ein paar Stunden laufen. Und dann würde wie lange stillstehen. Und das wird alles teuer. Diese Anlagen leben davon, dass sie möglichst rund um die Uhr produzieren. Dann ist das Produkt billig, wettbewerbsfähig. Selbst dann ist es wahrscheinlich noch zu teuer herzustellen, verglichen mit Gas. Aber wenn Sie, sobald Sie anfangen mit Anlagen, die nicht voll auslasten, gehen die Kosten exponentiell nach oben und damit ist die Energiewende teuer. Und wenn die Energiewende teuer ist, ist der Strompreis teuer. Und wenn der Strompreis teuer ist, dann ist die energieintensive Industrie nicht mehr hier. Das heißt, wir haben da eine Folgewirkung und diese Folgewirkung wird einfach ausgeblendet gerne und nicht diskutiert ausreichend.
Jetzt ist aber auch interessant, dass bei dem ganzen Öl- und Gasschock tatsächlich auch in den Ländern wie in die USA, die der größte Produzent sind, ja auch die Preise nach oben gehen, weil wir einen Weltmarkt haben. Also selbst wenn wir eigenes Gas jetzt durch Fracking fördern würden, wäre ja der Preis trotzdem hoch dafür, oder?
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, also erstmal wollen wir dazu sagen, es muss ja nicht um die Welt geschippert werden. Das wäre sozusagen klimafreundlicher als das Flüssiggas, was wir jetzt haben. Das erste. Das zweite ist, wenn es natürlich sozusagen nicht richtig exportfähig ist, dann wird der Preis sich zwar am Weltmarkt orientieren, aber natürlich was anderes. Und drittens möchte ich nicht ausschließen, dass zum Beispiel Länder wie USA, mit Donald Trump, wir haben über ihn gesprochen, ich würde nicht ausschließen, dass Donald Trump einfach mal sagt, ich verbiete den Export von Gas und Öl. Punkt. Und da haben sie sofort einen Markt geschaffen, der rein binnenmäßig ist, wo dann der Weltmarktpreis zwar immer noch eine Rolle spielt, aber nicht mehr in dem Maße. Weil wenn ich es nicht exportieren kann, dann muss ich mich an dem orientieren, was ich im Inland bekomme.
Aber das würden sie ja nicht machen, weil die ja selber so viel brauchen, oder? Also weil sie nicht.
Ja, aber sie sind ja autark. Die USA sind ja der Exporteur. Also sie könnten theoretisch schon Gas- und Ölexporte einstellen und würden damit quasi zu einem starken Angebot in Milan führen. Und das würde, weil sie die auch nicht einfach ausschalten können. Das können sie, diese Fracking-Gase, Shell-Gas, können sie leichter an- und ausschalten, das andere. Aber das würde wahrscheinlich schon, könnte dazu führen, dass man sich selbst etwas vom Weltmarktpreisniveau entfernt. Und das werden wir, sagen wir so, wenn es weitergeht in Extremszenarien, würde ich persönlich sowas erwarten, nicht das mit Erwartung, weil ich was sagen würde, okay, dann ist sich jeder selbst der Nächste. Und das würde natürlich die Probleme für Länder wie Deutschland erhöhen. Nehmen wir mal an, die Amerikaner würden jetzt sagen, wir bauen so viele Rechenzentren, wir wollen keinen hohen Gaspreis haben, wir reduzieren oder beenden unsere LNG-Exporte. Das wird natürlich dazu führen, dass man quasi natürlich dann nicht Amerikanern als Lieferanten nicht mehr traut und so weiter, aber ich will es mal als Szenario mal sehen, dann hätte das natürlich schon enorme Effekte auf uns. Ja, das würde natürlich quasi den Squeeze, den Preisdruck im Rest der Welt immer deutlich erhöhen und insofern hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, aber das sind sozusagen die Extremszenarien, die man sich vorstellen kann.
Dann kommen wir mal ganz konkret nochmal auf die deutsche Wirtschaft zu sprechen. Sie hatten ja schon vor mehreren Jahren mit einem anderen Buch schon davor gewarnt, dass hier einfach die Wirtschaft immer mehr abbaut. Da wollte man es irgendwie noch nicht richtig wahrhaben. Jetzt kann man es immer öfter an den Nachrichten ablesen und natürlich an den ganzen Diskussionen. Aber was würden Sie sagen, wie schlimm ist es tatsächlich, wie schlimm steht es um die deutsche Wirtschaft?
Ja gut, also ja gut, das andere Buch war das Märchen vom reichen Land 2018. Damals war ich... ja klar, war ich eine Minderheit. Ich meine, das Buch war zwar durchaus erfolgreich, aber Leute haben zu mir gesagt, ja, also das habe ich noch nie gehört und Frau Merkel macht eine super Politik und alles ist doch gut und so weiter. Und ich habe jetzt eben fürs neue Buch mal rückblickend geschaut und zwar in der Tat, dass das Buch erschienen ist, war der Höhepunkt des Booms. Das war wirklich, da hatten wir eine super Konjunktur, alles lief gut, das war wirklich der Höhepunkt. Und ab Herbst 2018 ging es bergab. Also mein Buch ist nicht daran schuldig. Und ich habe es auch nicht gewusst, dass es so war. Es ist natürlich es war Zufall, dass es vom Timing her so genau gepasst hat. Und die Sache ist halt die, wenn Sie mich fragen, wie es schlimmste der Wirtschaft eigentlich geht, dann brauchen Sie nicht mich fragen, dann fragen Sie die Wirtschaft. Ich meine, hören Sie sich an, was BDI-Präsident Leibinger sagt. Er sagt, wir haben eine schwerste Krise seit bestehender Bundesrepublik Deutschland. Die Wirtschaft befindet sich im Sturzflug. Die IHK sagt das, alle sagen das, Clemens Fuß vom IFO-Institut sagt, wir sind schon seit Jahren stagnieren wir uns, drohen italienische Verhältnisse, 25 Jahre Stagnation, etc., etc., es geht der Wirtschaft schlecht, wenn Sie mit Firmen sprechen, die diskutieren mit Ihnen nur Auswanderung, Verlagerung, Firmen, Standortschließung und so weiter und so fort. Das ist das, was wir haben. Wir haben es zu tun mit einer sehr schlecht laufenden Wirtschaft. Wir haben es zu tun mit einer Wirtschaft, die aufgrund der hohen Energiepreise vertrieben wird. Da sagen ja einige, das ist der normale Strukturwandel. Nein, das ist kein normaler Strukturwandel. Ein normaler Strukturwandel ist, es gibt technischen Fortschritt, es gibt Produktivitätsfortschritt, es gibt Qualifikation. Da macht man höherwertige Dinge und da werden geringerwertige Dinge werden halt dann zu teuer, weil das Lohnniveau im Land steigt. Textil ist ein schönes Beispiel, wandert ab. Was wir machen ist, wir schließen uns beide Knie mit einer Energiepolitik, von der wir glauben, sie wäre... entweder moralisch überlegen oder mit dem Klima nutzen. Klima haben wir gerade schon gesehen, ist nicht der Fall. Moralisch überlegen würde ich auch bezweifeln. Und das führt eben dazu, dass die Firmen abwandern. Also von dem Grund, die Stimmung ist extrem schlecht und die schlechter als vor der letzten Bundestagswahl. Vor der letzten Bundestagswahl war so ein bisschen die Hoffnung da, Ampel ist jetzt weg, da kommen neue und die machen es besser. Und was wir jetzt halt erleben, ist eben genau das Gegenteil. Es wird weiter schlimmer gemacht und deshalb, jetzt kann ich das Buch bewerben, da habe ich auf dem Absturz gesprochen, weil für mich ist das Ganze so, müssen Sie sich vorstellen, so ein Flugzeug, deutsche Wirtschaft ist wie so ein Flugzeug. Und 2018 flogen wir also mit voll Power und eigentlich ja alles ganz gut. Da waren aber schon die Probleme schon an Bord, sage ich ja mal. Da war die Migrationspolitik war an Bord, die Energiepolitik war schon an Bord, Bürokratie, Verfall der Infrastruktur, Staatsfinanzen, diese ganzen Themen waren alle schon an Bord. Und wir hatten aber Rückenwind, weil der Euro war schwach und die Chinesen kauften wie wild und Zinsen waren tief und alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann hat aber die Industrie schon angefangen, 2018 sich zu verlagern. Kann man rückblickend gesehen, da begann bereits die Deindustrialisierung schleichend. Und dann passierte das Folgende, sind die Zinsen gestiegen, dann ist der Euro halt aufgehört, immer weiter abzuwerten. Das sieht man ja. Und die Chinesen, das wichtigste Punkt, sind nicht mehr die großen Kunden, sondern die Hauptwettbewerber geworden, die sich gezielt unsere Märkte ausgeschaut haben, wo sie deutlich günstiger anbieten und das teilweise mittlerweile auch schon mit einer nicht nur gleich guten, sondern teilweise besseren Qualität als wir. Das heißt, wir haben der Rückenwind wurde der Gegenwind, wir haben gleichzeitig mehr Ballast reingemacht, wir haben jetzt noch Lieferkettengesetze und was weiß ich alles. Und damit ist das Flugzeug immer langsamer geworden und runtergegangen. Und dann ist mein Bild halt eben so, weil ich bin jetzt kein Pilot, aber dieser Stall, wissen Sie, da wackeln die Flügel, so letzte Warnung und damals vorne Alarm. Da in der Situation sind wir gerade. Das heißt, wir müssen jetzt dringend wieder Aufschub bekommen. Wir müssen mehr Schub bekommen und wir müssen natürlich Ballast abwerfen. Und genau das passiert eben nicht. Und das ist meine große Sorge. Und das widerspiegelt eben das, was ich auch aus der Wirtschaft heraus höre. Was mir passiert ist, wenn ich Vorträge halte, letzter Satz ist, die Leute kommen zu mir und sagen, ich wäre noch zu optimistisch. Und das höre ich selten. Wissen Sie, 2018 haben alle gemeint, kann man stellen. So, heute sagen alle, ja, sie sind doch zu optimistisch, ist doch viel schlimmer. Die sagen, kommen zu mir, Leute sagen, ist doch viel schlimmer. Weil sie das sehen tagtäglich. Und schauen Sie, die Arbeitslosigkeit ist nicht so wahnsinnig stark gestiegen. Das hat mit Demografie zu tun, weil Leute gehen dann einfach in Rente. Oder sonst was. Oder gehen beim Staat. Der Staat ist derjenige, der am meisten einstellt. Was auf auch nicht gut gehen kann. Und deshalb... bin ich leider besorgt. Und deshalb habe ich es beschrieben. Also einfach im Sinne von ein Aufschrei für eine bessere Politik.
Wenn Sie jetzt sagen würden, es ein Kernproblem, was jetzt eigentlich sofort gelöst werden müsste, ist ja, also ein Problem, was im Flieger war, ist ja die Energiepolitik. Das ist ja auch ein Grund, warum auch BASF und andere große Schlüsselindustrien abwandern. Das müsste man also erstmal strukturell wahrscheinlich jetzt in die Hand nehmen und so schnell wie möglich lösen, oder? Weil ich meine, die anderen Problematiken wie Rente, Migration, das sind natürlich Themen, die ja über Jahre brauchen. Energiewende natürlich auch. Aber was wären da Ihre Lösungen? Was würden Sie jetzt gezielt umsetzen, um diese Deindustrialisierung zu stoppen?
Ja, wir haben eben nicht mehr viel Zeit. Also ich würde in der Tat die Energiewende, ich würde sofort sagen, wir versuchen sofort die Atomkraftwerke, die es noch gibt, zu reaktivieren. Ja,
dann heißt sofort. Dauert aber 5 bis 10 Jahre, glaube ich, oder?
Ja, kommt es darauf an. Es gibt ja Angebote von Firmen. Ich würde mal sagen, in der Vergangenheit haben wir in fünf Jahren erst gebaut. Jetzt müssen wir es reaktivieren. Die Firmen haben Angebote gemacht. Ich würde sofort sagen, das machen. Und also, das ist so Schritt 1, natürlich sofort aufzuhören, die abzureißen. Das zweite ist aktivieren. Drittens an den Standorten Small Modular Reactors anbauen. Das dauert eine Zeit, aber sie würden damit das klare Signal machen, wir kehren ab von einer Politik, die Energie knapp und teuer macht, und kehren zurück zu einer Politik, die Energie billig macht im Überfluss. Und das kann dazu führen, dass Unternehmen sagen, okay, wir haben eine Hoffnung. Und wenn ich die Hoffnung habe, dass die Marktpreise in 5 Jahren sinken, dann macht auch eine Subvention Sinn. Dann kann ich heute subventionieren, ich subventioniere heute, damit ihr überlebt bis dahin. Das will ich als erstes machen. Das zweite ist Sozialstaat. Schauen Sie, wir müssen Sozialstaat anschauen. Es gibt ja Studie vom IFO-Institut, dass es allein auf Bundesebene über 500 einzelne Sozialmaßnahmen gibt. Die haben aber nicht keine vollständige Liste, weil die haben nicht alles vollständig gefunden. So. Das heißt, der Staat weiß gar nicht, was er macht. Und die Führung, die Wirkung ist auch so. Und da kommen natürlich noch Landesmaßnahmen dazu und kommunale Maßnahmen. Dann kriegen Sie meinetwegen in der Kommune noch als Bürgergeldempfänger, können Sie umsonst öffentlichen Nahverkehr fahren. Wenn Sie müssen sowieso nicht zahlen für den Rundfunkbeitrag etc. etc. Das heißt, da gibt es so viel Geld, dass man festgestellt hat, dass es bis zu einem bestimmten Einkommen überhaupt nicht lohnt zu arbeiten. Und danach ist es so, dazwischen gibt es also Berechnungen, also wenn Sie in München wohnen, Familie, dass sich zwischen 2.000 und 5.000 brutto sich für Sie nichts ändert. Ja, weil die Abzüge und zu und was ich wo. So, hat einen Klartext, das ist natürlich ein Wildwuchs. Und ich glaube, sie können den nicht bereinigen. Und die Politik macht eine Sozialstaatskommission und will neue Gesetze machen. Und dann sage ich immer, die sind 2035 fertig und haben dann einen Sozialstaat, den wir 2005 hätten haben sollen. Und ich würde eher sagen, wir setzen uns mal hin und schauen uns mal an, wie schaut eigentlich ein moderner Sozialstaat aus? Andere Länder können es ja auch. Und so definieren, wir machen im Prinzip ein neues Sozialgesetzbuch und schmeißen den Rest einfach weg. Ich würde auch Steuersystem. Wissen Sie, Steuersystem ist überkompliziert, ist ungerecht. Wir wissen, dass Millionen von Bürgern keine Erklärung abgeben und damit dem Staat jedes Jahr ein paar Milliarden schenken. Und da frage ich mich so, wäre es nicht gerechter, wenn wir es anders machen würden? Wäre es nicht besser, wir würden ein einfaches Gesetzbuch haben? Der Paul Kirchhoff hat mal so ein Bundessteuergesetzbuch erarbeitet, über, glaube ich, 8 Jahre lang mit 35 Experten. Oder auf jeden Fall unter 35, also mit einigen Experten, glaube ich, sind nur 35 Seiten. Und es deckt alles ab. Körpersteuersteuer, Einkommensteuer, alles. Dann sage ich einfach ja. Und wissen Sie, dann kann man halt nicht mehr seine Tankquittung immer abrechnen oder seine Mittagsessenquittung abrechnen und so weiter, was einfach pauschalisiert ist. Aber es ist letztlich einfacher. Es ist einfacher für die Bürger, es ist einfacher auch für den Staat zu administrieren. Und das Dritte, was ich immer sagen würde, also das Vierte ist generell, wir sollten von anderen mehr lernen. Schauen Sie, im aktuellen Podcast besprechen es auch, die Esten haben seit über 15 Jahren digitale Behördenprozesse mit Personalausweis und alles drum und dran. Mhm. Das ist eine offene Software, es ist Demokratie, es funktioniert gut, eine anerkannte Weise, ein gutes System. Warum kaufen wir es nicht einfach? Mhm. Und übersetzen es auf Deutsch. Ja? Das heißt, ein bisschen was von anderen lernen. Und Renten müssen sich auch anpacken. Renten, da gibt es immer, jetzt wird es gleich die bösen Kommentare geben. Natürlich gibt es immer die Leute, die lange arbeiten und die sich können und so weiter und so fort. Ich würde einfach sagen, wir brauchen alle möglichen Anreize, möglichst lange zu arbeiten. Ich glaube, das sollte eben gehen über einen gleitenden Übergang, über weniger Steuern, Abgaben und so weiter. Das kann man sich schon überlegen. Nur man muss ja diese großen Flöcke einrahmen. Und heute diskutieren sie so, ja, soll jetzt irgendwie die beitragsfreie Mitversicherung des Ehegatten und 250 Euro... Sorry, ja, das ist, also erstens ist das falsche Signal, finde ich, für die Leute, die noch arbeiten. Da kann man nicht sagen, nicht arbeiten. Wenn beide nicht arbeiten, haben wir eigentlich mehr Geld. Das ist nämlich, das passiert implizit bedeutet, es wird noch attraktiver, gar nicht zu arbeiten, weil da kriegt man ja das bezahlt. Also das muss man auch mal wissen, von der Verschiebung her. Und ich glaube einfach, das funktioniert so nicht. Wir brauchen grundlegenden Neustart und dieses Klein-Klein funktioniert nicht. Und die Politiker wollen das natürlich nicht, weil die Politiker gefallen sich, wenn sie reden von Entbürokratisierung. Und in Wirklichkeit machen sie neue Gesetze, weil die Politiker sie im Gestalten geführt haben. Die wollen jetzt hier, du machst das, dann gebe ich dir was dazu, aber das machst du jetzt nicht und fährst Elektroauto, kriegst du was und dann machst du da. Das ist einfach irre. Das ist einfach der Staat, der so glaubt, die Politiker glauben, alles besser zu wissen und damit an sich selbst ein System schafft mit immer mehr Bürokratie, mit immer mehr Umverteilung, wo am Ende aber, sorry, die können es aber nicht. Ja? Und das ist einfach das, was traurig ist. Insofern, wir brauchen grundlegende Hebel, wir können nicht weitermachen mit dem Klein-Klein.
Ja, und genau diese großen Reformen, da macht man sich als Politiker natürlich auch nicht beliebt, weil man dann immer irgendwelche gewissen Gruppen irgendwie in ihren, irgendwie verletzt, weil sie natürlich irgendwelche Einbußen haben. Ja. Also sind wir eigentlich dann sozusagen auch mit der aktuellen Regierung und so wie es läuft, laufen wir hier nicht einfach ins offene Messer und können eigentlich gar nicht rechtzeitig die großen Reformen dann umwerfen?
Das ist möglich. Ja, ich muss dazu sagen, das ist durchaus wahrscheinlich. Ja, so, da wissen wir, was es bedeutet. Das bedeutet vielleicht, das machen wir nicht einen Abstoß, aber das bedeutet mindestens Clemens Fuß, 25 Jahre Stagnation. Und was das heißt, ist noch mehr. Das heißt, weiter steigende Staatsverschuldung, extrem zunehmende Umverteilungskonflikte, stark steigende Steuern und Sozialabgaben, Abwanderung der jungen, qualifizierten und motivierten in andere Länder. Das bedeutet einfach einen Absturz eben über Zeit. So, das ist, was rauskommt. Ja.
Okay, dann, weil wir kurz vorher noch über China geredet hatten, da habe ich letzte Woche mit Gunter Schnabel geredet und da hat er was Interessantes gesagt. Er meinte, dass China eigentlich den Zenit schon überschritten hat und dass es da wirtschaftlich eigentlich bergab geht. Da würde ich gerne mal Ihre Meinung zu hören.
Ja, gut, das weiß ich nicht. Ich meine, er hat es natürlich gemeint wegen Demografie. Ich nehme an, Herr Schnabel hat wahrscheinlich gesagt, es gibt gut, die Immobilienblase, die kann man lösen, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich wegen Demografie, wird das gesagt haben, und wird es gesagt haben, dass Xi, weil er autoritärer ist, die Innovationskraft des Landes schärft. Das werden die zwei Argumente gewesen sein. Demografie ist unstrittig, wobei man dazu sagen muss, dafür setzt natürlich die Chinesen einer unglaublichen Masse auf künstliche Intelligenz und auf Robotik. Und Goldman Sachs in der Studie geschrieben, dass sie glauben, dass China das Rennen um die künstliche Intelligenz gewinnen wird, weil sie die Energie haben. Weil die Amerikaner haben es nicht, wir haben schon gar nicht, aber die Chinesen bauen halt Energie aus, elektrifizieren massiv.
Aber die Amerikaner haben Energie, oder?
Sie haben Energie, aber sie haben das Problem mit Strom. Sie haben jetzt bereits die ersten Bundesstaaten, wo quasi verboten werden, neue Datenzentren zu bauen, weil das zum Strompreisanstieg lokal führt. Das heißt, die haben also ein Thema und die Chinesen sind aggressiver. Das heißt für mich, ich verstehe das mit, ich würde sagen, wenn die Ökonomen sagen, okay, ich meine, die Amerikaner gewinnen über die nächsten 100 Jahre, weil die Amerikaner eine bessere Demografie, die Amerikaner haben, ja, vielleicht nicht gerade zur Zeit von Donald Trump, aber prinzipiell die Fähigkeit, die Talente aus aller Welt anzulocken und damit haben sie die Möglichkeit, technologisch immer an der Forefront zu sein. Wenn Sie natürlich jetzt mal kritisch sein wollen, können Sie sagen, ja gut, aber wenn Sie sich dieses, da gibt es von Australien so einen Think Tank, den Australian Critical Technology Tracker, whatever, und ich glaube von der letzten Studie von 64, da sage ich mir nicht, 64 Kerntechnologien dominieren die Chinesen 57 und die Amerikaner 7. Ja. Das heißt, wenn wir in eine Welt kommen, wo unter Umständen wegen KI und wegen Robotik weniger Menschen gebraucht werden, wer hat denn da mehr Probleme? Der mit vielen Menschen oder der mit wenigen Menschen? Ich würde sagen, der hat wenig Menschen, weil er nämlich niemand was wegnimmt. Und wer hat einen Vorteil gegen einen anderen, der gut ausgebildet ist? Die Chinesen produzieren mehr Ingenieure als der ganze Westen zusammen pro Jahr. Und zwar gute mittlerweile. Doch die führenden Universitäten sind chinesisch. Und die haben billige Energie. So, das kombinieren sie mit langfristigem Denken. Also, dass ich halt sage, so, ja, ich verstehe die Gegenargumente. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, ja, es ist jetzt ganz sicher, was meine Einschätzung stimmt, was China betrifft. Aber ich würde sagen, es ist zu einfach, jetzt einfach China abzuschreiben. Ich glaube, China macht ziemlich viele Dinge richtig, gegeben die Rahmenbedingungen. Und deshalb machen diejenigen Fehler, die glauben, China ist da abzuschreiben. Wäre ich skeptisch.
Ja, auch wenn man hier immer mehr auf die Straßen schaut, BYD, XPeng, chinesische Elektrofahrzeuge, würden Sie sagen, die Zeit der Verbrenner wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren aus sein? Also, oder wird sich der Anteil so reduziert haben, dass es auch für die deutschen Unternehmen keinen Sinn mehr wirklich macht, groß auf Verbrenner zu setzen? Also sagen Sie, das wird sich ändern?
Also ich glaube, weltweit wird der Verbrenner noch ein paar Jahrzehnte eine Rolle spielen. Und das sind eigentlich weltweite Märkte. So. Die Chinesen haben in der Tat die Elektromobilität erobert. Und das ist eigentlich eine schöne Lehre. Weil was ist denn passiert? Also wir in Europa haben gesagt, wir wollen das Weltklima retten und deshalb setzen wir auf Elektro. Und das war es auch schon. Und die Politiker haben gemeint, ihr müsst mal machen. So. Die Chinesen haben es gehört und waren super und haben was getan. Was haben sie getan? Sie haben die Batterierohstoffe gesichert, sie haben die Batterierohstoffverarbeitungskapazität gesichert, sie haben Batteriefertigung und Technologie massiv weiterentwickelt. Klammer auf, Batteriefertigung ist hochenergieintensiv, das heißt, günstige Energiekosten helfen bei der Batterieherstellung. Wenn du vorher Energie erstmal teuer machst, darfst du nicht wundern, wenn du dann diese ganze Technologie nicht mehr herstellen kannst, Klammer zu. Sie haben dann gesagt, okay, wir schaffen einen Markt. Wir schaffen intern einen Markt. In China kannst du halt, musst Elektro, die Kommunen kaufen noch Elektro und wenn du Verbrenner zulassen, lassen willst, musst du 2 Jahre warten, weil Elektro geht schneller und so weiter. Haben sie den Markt geschaffen. Und haben damit dann intern im Land einen unglaublichen Wettbewerb angefacht. Ich glaube, bis zu 200 Hersteller, die dann hervorragende Produkte auch hervorgebracht haben. Und da war Corona. Corona ist halt was ein bisschen ruhiger. Und nach Corona tauchten die plötzlich alle auf. Die deutschen Mobilhersteller waren völlig überrascht. So, das war ein Strukturbruch in einer Industrie, der wahrscheinlich eh gekommen wäre. Aber wahrscheinlich nicht so schnell. Der wurde von uns auf eine europäische Politik befördert. Wir wissen, dass solche Strukturbrüche immer gefährlich sind für die sogenannten Incumbents, also für die alten Anbieter. Wissen Sie, wenn Sie von Vergaser auf Einspritzer gehen, das ist so eine Fortentwicklung, das können alle machen, das ist kein Strukturbruch. Wenn Sie von Verbrenner auf Elektro gehen, ist ein Strukturbruch. Und das war die Chance für die Chinesen, die deutsche Automobilindustrie zu überholen. Denn mit Verbrennermotor hätten sie es nie getan, nie geschafft. Und wir haben es politisch befördert. Wir haben politisch nichts dazu getan, unseren Herstellern dabei zu helfen, umzubauen in die neue Welt. Wir haben sie beschimpft, wir haben sie mit Sonderzöllen bestraft oder Aufgaben bestraft. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Chinesen in der Tat vorne sind. Und das Problem ist einfach, die Chinesen, natürlich haben sie subventioniert, aber heute sind sie nicht erfolgreich wegen Subventionen, die sind einfach erfolgreich, weil sie einen großen Markt haben, große Volumina haben und deshalb natürlich günstiger herstellen können. Und sie sind uns technologisch, würden auch die Manager von deutschen Herstellern sagen, 3 bis 4 Jahre voraus. Das ist ein Problem. Die Chinesen setzen zum selben an im Maschinenbau und doch in der Chemie. Und damit haben wir unsere 3 Schlüsselindustrien in Deutschland, die massiv gefährdet sind. Und das erklärt auch ein bisschen unseren Niedergang.
Mhm. Ja, jetzt hatte ich Sie vor 2 Jahren, waren Sie schon mal hier bei uns im Interview und da hatten Sie eigentlich auch generell gemeint, da war ja Fachkräftemangel auch noch ein Riesenthema und generell, dass wir alle mehr arbeiten müssten. Jetzt hat der Merz das vor kurzer Zeit auch gesagt, da war auch ein Riesenaufschrei, aber da sind Sie auf der Seite von Herrn Merz, oder, wenn ich das richtig einordne?
Nein, weil das ist ja so, Sie müssen natürlich in die Zahlen genauer reinschauen. Also die Kritiker würden sofort sagen, ja, das stimmt doch gar nicht, wir haben einen höheren Anteil an Teilzeit. Frauen, die arbeiten mehr Teilzeit, nicht Vollzeit, erklärt einen Faktor. Stimmt. Kann man überlegen, warum ist das so? Da sagen einige, ja, weil es nicht genug Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Das stimmt auch, aber ich persönlich würde sagen, es hat mit einem Anreizsystem zu tun. Wenn Sie mit Teilzeit bereits quasi die volle Krankenversicherung haben, warum sollen Sie Vollzeit arbeiten? Wenn Sie die Steuerabgabenbelastung so haben, können Sie sagen, ich arbeite nicht Vollzeit, weil ich habe lieber weniger Arbeitszeit und habe dann mehr Freizeit, weil es lohnt sich für mich schlichtweg nicht, weil ich in so einen Abgabenbereich hineinkomme. Das heißt, meine Antwort ist eher zu sagen, wie können wir die Arbeitsanreize erhöhen? Anreize im Sinne von, die Leute müssen mehr Geld in der Tasche haben von ihrer Arbeit. Das Zweite ist, wir leisten uns mehrere Millionen erwerbsfähige Bürgergeld bis zu ihr. Da wird immer gesprochen, ja, nein, sanktionieren und was weiß ich, die können alle nicht. Da würde ich auch die Sache sagen, okay, da brauchen wir mehr Anreize. Ja, wir wissen das zum Beispiel, ich habe mit dem Herrn Peichel gesprochen, Professor vom IFO-Institut, der gemeint, naja, es gibt eine sehr, sehr hohe Anzahl von Aufstockern. Die arbeiten 1, 2, 3 Tage, 4 Tage im Monat und stocken halt auf. Er meint, der Verdacht ist halt nahe, dass die Aufstocker sind und in Wirklichkeit natürlich schwarz dazu verdienen. So. Und das steht natürlich im Raum. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich sage auch nicht, dass jeder das macht. Aber es ist sozusagen, steht immer, warum machen die das? Weil das wäre der Übergang aus dem Bürgergeld in Fulltime teilweise zu einer Belastung von 80% und mehr, wo Leute sagen, ich habe ja gar nicht mehr, warum soll ich das tun? Ja. Und dann gibt es ja die Studien, die immer sagen, ja, ihr arbeitet immer mehr Geld als Bürgergeldbezieher, wird dann ganz groß rumerzählt. Nur was natürlich dann, wenn sie es durchrechnen und sagen, okay, wie viele Stunden muss ich arbeiten? 35 Stunden versus Bürgergeldempfänger, der keine Stunden arbeitet. Und wenn ich dann das mehr Geld, was ich habe, auf die, was sind das dann, 120 Stunden im Monat oder was umlege, dann kommt man auf einen Stundenlohn von 2 Euro oder sowas, 3 Euro. Da kann man die Frage aufwerfen, für 2 bis 3 Euro pro Stunde mache ich das oder gehe ich nicht lieber irgendwo schwarz arbeiten und habe quasi weniger Stunden, das mehr Geld drin. Also vor dem Hintergrund, wir sehen, es geht um Anreize. Aber natürlich müssen wir diese Anreize setzen, weil das hilft uns natürlich, den demografischen Wandel eher zu bewältigen. Genauso wie wir auch Automatisierung setzen sollten. Wenn die Chinesen auf Roboter setzen, sollten wir das auch tun. Klammer auf, aber auch das setzt billige Energie voraus, ne? Klammer zu.
Und ist wahrscheinlich auch nicht so einfach umzusetzen wie in China wegen Behörden und Gewerkschaften und alles drumherum.
Ja, wobei also, dazu sagen, ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite, schauen Sie, wir haben ja historisch auch geschafft, Wandel hinzubekommen. Und das ist natürlich schon eine Frage. Ich meine, wir können jetzt philosophieren. Die haben ja Streiks als früher, schauen sich die Lufthansa an zum Beispiel, wo man die Frage schon aufwerfen kann, ist das das richtige Signal, passt das in die Zeit? Ich persönlich finde, es passt nicht in die Zeit. Ich glaube, wenn die Erkenntnis wächst, dass wir quasi, Sie brauchen einen Big Bargain, Sie können nicht hingehen, können nur sagen, ihr müsst einfach mehr arbeiten. Ja, also das muss schon sein. Muss die Abgabenstruktur muss anders sein, die Abgabenbelastung muss da sein, der Staat muss bei sich sparen, wir müssen uns vereinfachen, die Themen hatten wir gerade, Steuergesetzgebung, Sozialgesetzgebung, das einfacher gestalten. Wir müssen sagen, wir machen eine Energiepolitik, also ein Aufbruch muss erzeugt werden. Das setzt natürlich politische Führung voraus. Und wenn man so einen Aufbruch hat, dann kann man natürlich im Gesamtpackage, wenn jeder was bekommt auch, dann kann man auch eher sagen, wo muss der Beitrag? Und das ist das, was man machen muss. Und dazu die Politik sich extrem schwer, eine Antwort zu finden.
Vor allem, da werden ja auch völlig falsche Signale gesetzt eigentlich, oder? Also man spricht teilweise von Mehrwertsteuererhöhung. Jetzt die Entlastung, die gekommen ist, die ist ja mehr oder weniger eigentlich auch ein bisschen Augenwischerei. Also ich von meiner Warte aus kann sagen, dass man wenig fühlt, dass die Politik da jemanden für einen was macht. Und sehr nicht, also wenig motivierend, sage ich, und nicht wirklich zielführend.
Ach echt? Bei mir geht's ähnlich.
Okay, dann die Zeit ist weit vorangeschritten. Dann meine letzte Frage wäre, wenn Sie jetzt morgen als Kanzler aufstehen würden, welches Problem würden Sie sofort lösen und warum?
Ja, das heißt, ich würde einfach ein Gesetz einbringen. Erstes Gesetz wäre sofortiges Stopp des Abrisses von Atomkraftwerken. Zweites Gesetz ist sofortige Abschaffung der Rente bei 63. Drittes Gesetz kennen Sie dann schon, Wiederherstellung, was geht. Sozialstaat, ich glaube, Kirche für Steuerreform, ich würde morgen einbringen nach dem Motto Neues Gesetzbuch, also ich würde radikaler vorgehen und ich würde einfach sagen, klar, ich mache das jetzt, ich mache ein Jahr oder zwei Jahre die wichtigsten Dinge und danach war es das. Ich würde da nicht, ich weiß nicht, hätte ich das Ziel, an meinem Job zu kleben, ich hätte das Ziel, dem Land zu dienen.
Sagt Dr. Stelter. Im Hintergrund sieht man ja das Buch Absturz. Das werden wir auch heute verlosen. Liebe Zuschauer, wenn ihr Lust drauf habt auf das Buch sogar mit Signatur, dann gerne mal dieses Video liken, unten kommentieren, dass ihr das Buch gerne gewinnen wollen würdet und natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Und dann geben wir nächste Woche Bescheid, wer das Buch gewonnen hat. Herr Stelter, vielen Dank für Ihre Zeit und vielleicht hören wir uns dann schon bald wieder.
Danke für die Einladung.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Dr. Daniel Stelter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne ein Like da, kommentieren, wenn ihr auch das Buch gewinnen wollt. Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Und jetzt kann ich euch nur das Video von letzter Woche empfehlen. Da hatte ich das Interview mit Professor Dr. Gunter Schnabel. Sehr interessant, wie ich finde. Schaut da gerne mal rein. Sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten-Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.